Irgendwann wird wieder ein Asteroid auf die Erde aufprallen. Das wird wieder passieren. Wann, wissen wir alle nicht. Das wäre doch schade, wenn die schöne Flamme des menschlichen Bewusstseins, die in kosmischen Dimensionen ja erst eine Mikrosekunde alt ist, wenn die erlöscht und es gibt kein menschliches Leben mehr. Deswegen können wir uns nicht auf einen Planeten verlassen, sondern wir müssen eine multiplanetare Spezies finden und als ersten Schritt müssen wir den Mars besiedeln. Die haben dem Musk und seinem Partner auf die Schuhe gespuckt. SpaceX, die Firma von dem Musk, hat im letzten und auch im vorletzten Jahr mehr Raketen in den Weltraum gebracht als alle Länder zusammen. Ich würde schon darauf wetten, wenn der Musk, dass der schon der Erste sein kann, der irgendwann im nächsten Jahrzehnt dann auch auf dem Mars ist.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Es ist ein neues Buch erschienen von Dr. Dr. Rainer Ziedelmann, das den Titel trägt Weltraumkapitalismus. Wir können das hier einmal in einer Vorversion zeigen. Und das ist natürlich ein Thema, wo wir natürlich drüber sprechen müssen als Apollo News. Sie sehen das hier immer im Hintergrund, die Mondlandung, die Bilder der Mondlandung. Und der ganze Name Apollo News kommt ja von der berühmten Apollo-Mission. Und insofern sind wir sehr raumfahrtbegeistert und freuen uns deswegen sehr auf dieses Gespräch mit Dr. Dr. Rainer Ziedelmann. Er war schon mal hier, Historiker und Publizist und Unternehmer. Und er hat uns sicherlich viel Spannendes dazu zu erzählen. Herzlich willkommen bei uns.
Dankeschön.
Herr Ziedelmann, Weltraumkapitalismus klingt ja erstmal wie ein sehr, sehr, sagen wir mal, abgespacedes Wort, ein sehr verrücktes Wort. Aber es ist ja Realität geworden. Wie kann das eigentlich sein?
Ich habe es mir übrigens gar nicht ausgedacht. Ich hatte das Buch geschrieben und habe mir da einen Titel überlegt. Und zwar Abendessen mit dem Professor Hans-Werner Sinn, den ja viele bestimmt auch kennen. Und dann haben wir so unterhalten. Da sagt der Sinn, nennen Sie es Weltraumkapitalismus, dann prägen Sie einen Begriff. Also habe ich nicht mal selbst den Titel entwickelt. Ja, Weltraumkapitalismus einerseits Realität. Warum? Weil noch in den letzten Jahrhundert hat ja die staatliche Raumfahrt dominiert. Also was Sie da haben, Apollo war primär staatlich, ja. Und heute dominiert die private Raumfahrt. Also ich sage nur mal eine Zahl. SpaceX, die Firma von dem Musk, hat im letzten und auch im vorletzten Jahr mehr Raketen in den Weltraum gebracht als alle Länder zusammen. Als China und sonst die USA, Russland und so weiter. Ja. Und zwei Drittel der Satelliten im Weltraum gehören allein Starlink. Also das ist schon so, dass das die Privaten heute dominieren. Ja, ganz anders als im letzten Jahrhundert. Und ich sage aber, welche nächste Stufe muss man nehmen, dass man dann so Ziele wie der Musk anpeilt, Kolonisierung vom Mars oder andere Asteroid Mining, also Bergbau von Asteroiden, dass die Realität werden. Und was ist die nächste Stufe? Also ich gebe einerseits einen Ausblick, einen Rückblick und sage, warum war die staatliche Raumfahrt nach der Apollo-Landung dann nicht mehr erfolgreich? Warum haben wir 50 Jahre Stagnation gehabt? Das erkläre ich und sage, wie kann man jetzt die nächsten Stufen erreichen, und zwar immer unter ökonomischen Gesichtspunkten.
Lassen Sie uns doch ein bisschen über Elon Musk sprechen. Diese Geschichte von SpaceX ist ja so unglaublich verrückt. Sie haben ja gerade diese Zahlen angesprochen und sie zeigt ja in einer ganz neuen Dimension eigentlich die Effizienz oder auch die Überlegenheit des Marktes gegenüber eines staatlichen Wirtschaftssystems, gerade in einem Bereich wie Raumfahrt, wo man ja eigentlich gedacht hätte, das kann man gar nicht privatisieren.
Genau, das hat mich auch daran fasziniert. Ich meine, ich habe in den letzten Jahren oft Bücher geschrieben von Ländern, die dann mehr Marktwirtschaft gewagt haben, wie die sich positiv entwickelt haben, also Vietnam zum Beispiel oder Polen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt mal statt einem Land eine Branche vor. Und zwar die Branche, die erstens ganz staatlich dominiert war und wo zweitens, wie Sie genau sagen, keiner dachte, also das ist doch nicht möglich, dass man sowas auch privat macht. Und die heute überwiegend privat ist. Ja. Und das war die Fragestellung, auch warum ich mich für interessiert habe. Und ja, ich sage mal vielleicht noch eine Zahl, wenn man das Space Shuttle nimmt, das war ja das große Programm, nachdem Apollo geendet hat, und vergleiche die Kosten, um ein Kilo in Weltraum zu bringen vom Space Shuttle, jetzt mit dem Musk, dann hat der Musk um 95% die Kosten reduziert. Und er sagt, das ist ja erst der Anfang, von dem Punkt aus werden wir jetzt erstmal nochmal 90% reduzieren. Das zeigt also, und vorher war halt Jahrzehnte der Stagnation praktisch, ja. Und deswegen, ich bin ja großer Kapitalismus-Fan und suche immer so, ich bin ja kein Theoretiker, der jetzt irgendwie Theorien aufstellt, sondern ich bin sehr stark als Historiker in der Geschichte, in der Empirie, und suche immer wieder Beispiele, wo ich sage, hier, an dem Beispiel kann man es eigentlich gut zeigen. Und ich finde, es gibt eigentlich kein Beispiel, wo man so gut zeigen kann dran wie an der Weltraumfahrt.
Das wirklich Revolutionäre an Musk wenn ich es, oder das ist auch die Frage, sind ja tatsächlich die Kosten eigentlich. Also in erster Linie, vielleicht mittlerweile geht es auch um mehr, um Dinge, die man vorher gar nicht konnte, aber seit der Ursprung von SpaceX ist ja erstmal überhaupt wieder eine Rakete zu bauen, viel kleiner als was es schon gab, aber mit dieser revolutionären Kostenseite, oder?
Ja, also sagen wir vielleicht, wenn man nochmal kurz zurückschaut. Ich habe ja genannt, das Space Shuttle Programm, das ging 30 Jahre, das war ein totales Desaster. Also die haben geplant mit 5 Milliarden Entwicklungskosten und dann pro Flug 5 bis 10 Millionen Dollar. Tatsächliche Kosten pro Flug 1 bis 1,5 Milliarden Dollar. Also das war völlig außer Kontrolle geraten. Ja. Dann gab es ja auch zwei Unglücke, bei denen insgesamt 14 Menschen gestorben sind. Dann haben sie das Programm abgeknipst. Ja, und dann war die Situation, dass die Amerikaner nicht mehr selbst zur internationalen Raumstation konnten. Und zwar von 2011 bis 2020. Die mussten mit russischen Soyuz-Raketen, die total veraltet waren, wo man wie ein Embryo eingezwängt irgendwo drin sitzt. Ja. Und das war natürlich eine Riesendemütigung, weil das Space Shuttle war ausgemustert, was anderes haben sie nicht hingekriegt. Und dann kam der Musk und 9 Jahre später, und so ist es ja bis heute, mit seiner Falcon 9 Rakete und bringt die Menschen dahin. Und zwar nicht einfach so, sondern was auch wichtig war, das erste Mal eine wirklich wiederverwendbare Rakete, das sollte ja das Space Shuttle auch sein, war es aber nicht. Da waren die Kosten praktisch genauso groß dann für die Instandhaltung, ja. Und das war nicht wirklich wiederverwendbar, sondern das hat er geschafft. Auch als erster, man muss sagen, das hat kein anderes Land bisher geschafft. Die Russen nicht, die Chinesen nicht, aber auch die Amerikaner ansonsten nicht. Er hat seine Falcon 9 Rakete, die eine schon 32 Mal wiederverwendet. Und warum ist es wichtig? Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie fliegen jetzt von Berlin nach Frankfurt und danach wird das Flugzeug verschrottet. Ja? Ich weiß nicht, wie hoch dann, müsste man mal ausrechnen, das Flugticket wäre. $100,000 oder Euro, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich teuer, wenn nach jedem Flug das Flugzeug verschrottet würde. So hat ja Raumfahrt früher funktioniert und funktioniert auch sonst noch heute überall so auf der Welt. Und der Musk ist der Erste, der das geschafft hat. Und erst vor ein paar Monaten, der Jeff Bezos hat als Zweiter das dann geschafft. Ja. Und das ist schon auch, sagen wir, technisch eine absolute Meisterleistung. Man muss sagen, das hat die NASA nicht von ihm verlangt. Das hat er selbst gemacht und zwar natürlich auch aus Kostengründen. Klar, sich auch aus Erfindergeist, aber weil es einfach irrational ist, ja, eine Rakete oder ein Flugzeug zu bauen, was sie danach wegschmeißen, nach jedem Mal.
Sie haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen, was man bei der Raumfahrt ja immer, es gibt ja viele, die sich fragen, warum gibt es eigentlich überhaupt Raumfahrt, macht das überhaupt Sinn? Ist ja eigentlich diese symbolische Dimension der Raumfahrt. Wir haben uns ja nach Apollo benannt, nach der Apollo-Mission. Ja. Das war ja sehr spannend eigentlich. Das war die Antwort auf den Sputnik-Schock. Ja. Das war, und der Sputnik-Schock wiederum war ja eigentlich das Signal, okay, die Sowjetunion kann mit Interkontinentalraketen, es war ja hochgradig militärische Dimension. Da gab es als Antwort eben diese Apollo-Mission als Triumph eigentlich der freien Welt. Und Sie haben das gerade schon angesprochen. In dieser Zeit haben wir uns auch nach Apollo benannt, zwischen 2011 und 2020. Da mussten die Amerikaner immer, ich glaube, nach Baikonur fahren, um mit den russischen Soyuz-Raketen zur Weltraumfahrt zu fahren. Und die Pointe dabei ist sozusagen, Soyuz ist ja erstmal quasi der Name wie Sowjetunion. Und die Soyuz-Rakete ist die weiterentwickelte Rakete, die mal den Sputnik-Schock ausgelöst hat. Also quasi der späte, wiederum die Rückgängigmachung eigentlich des Apollo-Triumphs, wenn man so absolut will. Ja. Also es war ja eigentlich auch ein großes Symbol des Niedergangs des Westens, kann man eigentlich sagen. Oder dieses Ende der Raumfahrt eigentlich, was es hier mal in den letzten 10 Jahren gab.
Ja, also eine absolute Demütigung natürlich, so haben die Amerikaner das auch empfunden. Ja. Und wenn man nochmal zurückgeht zu Apollo, dann war es ja so, das ist auch eine wichtige These in meinem Buch, es gibt diese Ökonomin, italienisch-amerikanische Ökonomin Mariana Mazzucato, die hat ja die These, man müsste es nur so machen wie bei Apollo mit der Mondlandung, so kann der Staat alle Themen lösen. Übrigens die Lieblingsökonomin von Robert Habeck, da kann man schon gewisse Zweifel bekommen, wenn der das umgesetzt hat, was die denkt, dann, ja, aber ich sage halt, die hat eine Sache rausgegriffen aus 60 Jahren Raumfahrt, die gut funktioniert hat, nämlich Apollo damals, aber hat die anderen 50 Jahre, die danach kamen, wo praktisch nur Stagnation war, weggelassen. Und das ist natürlich nicht seriös. Ja. Ist ja wie ein Spieler, der holt einmal was aus dem Spielautomat raus und sagt, ich bin der Größte, und danach verliert er immer nur und redet nicht drüber. Ja. Und ich habe und es ist natürlich auch so, wenn man überlegt, warum war das Apollo-Programm erfolgreich? Ja, es hat ja auch einen Preis gehabt. da waren damals, haben die 4,5% vom Bruttoinlandsprodukt, es war eine Mobilisierung wie in Kriegszeiten, dafür ausgegeben. 400.000 Menschen haben da an dem Programm gearbeitet, 20.000 Unternehmen. Ja, das war, das kann man nicht laufend aufrechterhalten. Ich meine, nur mal zum Vergleich, heute ist es 0,5% oder weniger vom Inlandsprodukt, was die für die NASA ausgegeben wird. Ja. Und das ist halt die entscheidende Frage, was war damals anders als heute? Ja, und ich sage nicht, dass alles, was der Staat anpackt, nicht funktioniert. Das, man sieht ja in dem Beispiel, das hat ja gut funktioniert, aber man kann halt das nicht einfach reproduzieren. Und das war die Idee von dem Nixon auch damals. Der war Präsident, wo die Mondlandung stattgefunden hat. Und er wollte sogar die NASA umbenennen, weil er gesagt hat, jetzt machen wir Krebsbekämpfung oder jetzt machen wir Meerwasserentsalzung. Alles von dieser Illusion getragen. Der Staat kann alles, ja. Und das hat sich halt gezeigt, dass es nicht stimmt, auch nicht mit dem großen Geldeinsatz nicht stimmt. Und die Irrationalität, die lag dran, das muss ich kurz erklären, dass man nennt es Cost-Plus-Programme, wie die damals gearbeitet haben. Also, die NASA hat ja selbst keine Raketen gebaut, auch nicht die Saturn-5-Rakete. Die sind ja von privaten Unternehmen gebaut worden. Aber die NASA hat die natürlich im Detail angeleitet, wie sie was zu machen hatten. Und dann musstest du als Unternehmen die Kosten nachweisen und dürftest so 8 oder 10% draufschlagen. Warum? Weil der Beamte und der Politiker natürlich neidisch ist und seine größte Angst ist, dass der Unternehmer vielleicht zu viel verdienen könnte und sagen, okay, weiß die Kosten nach und 8% ist gut oder 10% auch. So. Ergebnis war, dass die Kosten natürlich explodiert sind. Ich habe mit einem gesprochen, der war damals bei einem der führenden Raumfahrtunternehmen, der hat gesagt, unser bestes Produkt war unser Overhead. Ja, weil man musste praktisch nur die Kosten erhöhen, um den Gewinn zu erhöhen. 1 Milliarde Kosten bedeutet 100 Millionen Gewinn, 3 Milliarden Kosten bedeutet 300 Millionen Gewinn, also besser 3 Milliarden Kosten produzieren. Das war natürlich eine totale Schwachsinnslogik. Und die ist dann durchbrochen worden, wurde in der Zusammenarbeit zwischen dem Musk und der NASA, weil der Musk hat dann gesagt, ich verkaufe euch keine Raketen, sondern eine Dienstleistung. Ja? Ich bringe, so wie FedEx oder UPS, ich bringe euch einen Satellit in den Weltraum oder die Astronauten zur ISS und dafür ist ein Fixpreis. Und wie viel das mich kostet und was ich spare, ist meine Sache. Und da war der Anreiz überhaupt erst da, Kosten zu sparen. Das ist eine wichtige Lehre auch, sagen wir, für die wirtschaftliche Lehre. Es kommt darauf an, welche Anreize du schaffst. Und wenn du einen Anreiz für schaffst, einen ökonomischen Anreiz, Kosten zu erhöhen, ja, dann werden die Kosten halt erhöht. Und wenn du einen Anreiz hast, Kosten zu sparen, dann werden auch Kosten gespart. Das muss man verstehen, dass das der ökonomische Hebel war überhaupt erst. Mhm.
Das ist ja auch dann, habe ich ja vorhin schon angesprochen, eine Frage, die dann viele sagen, wofür braucht es eigentlich überhaupt Weltraumfahrt? Weil man kann ja auch sagen, das ist zwar ganz großartig, was der Musk macht und der hat die Kosten gespart, aber es ist ja weit überwiegend, wenn wir jetzt vielleicht diese Satellitenfrage mal ein bisschen ausklammern, immer noch von staatlichen Geldern abhängig, die dann diese Aufträge auch vergeben, die zur ISS fliegen und so weiter. Und jetzt sagen ja viele, warum müssen wir eigentlich so viel Geld ausgeben für die Raumfahrt?
Also das eine Sache stimmt nicht, die Sie gesagt haben. Das glauben aber viele, dass das überwiegend eine Firma wie SpaceX von Staatsaufträgen leben würde. Ich habe noch die Zahl drin in dem Buch, dass die mit der NASA 10% von ihrem Umsatz machen. Tatsächlich sind es jetzt neueste Zahl 5%. Ja. Dann kommen aber noch dazu militärische Auftraggeber. Ja. So, wenn man das zusammenzählt, man kann es nicht genau sagen, aber ich schätze so um die 25% sind staatliche Aufträge. Ja. Das heißt, 75% sind private Aufträge, ja, von privaten Unternehmen, die ihre Satelliten in den Weltraum bringen lassen. Ja. Also die Vorstellung, die ist nicht richtig, dass es überwiegend Steuergelder wären. Und deswegen stellt sich die Frage natürlich anders, weil wenn es ein privates Unternehmen macht oder der Musk mit seinem privaten Geld oder mit privaten Auftraggebern, dann kann man sagen, gut, das ist ja deren Geschichte. Was anderes ist, wenn es vom Steuerzahler bezahlt wird, dann kommt ja die Diskussion, könnte man nicht was anderes mit dem Geld machen, ja? Aber Sie haben ja so gesagt, nehmen wir die Satelliten mal aus. Aber ich empfehle mal, die Satelliten sind ja tatsächlich sehr, sehr wichtig. jeder hat ja heute irgendwo ChatGPT oder eine andere KI, ja, einfach mal die Frage eingeben, was passiert, wenn morgen alle Satelliten ausfallen? Also da bricht so gut wie alles zusammen, der Flugverkehr, der Börsenhandel, alles, ja, weil alles im Prinzip an Satelliten hängt. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein Nebenthema, ja, sondern wir hängen heute schon absolut von den Satelliten ab. Aber jetzt nur die erste Stufe. Die Frage, warum macht man das überhaupt mit der Raumfahrt? Also da gibt's eine ökonomische Dimension, so wie der Musk, der jetzt ja den größten IPO der Geschichte hinlegen will mit SpaceX, vielleicht schon im Juni, wo er dann zum Beispiel sagt, wir wollen Rechenzentren im Weltraum bauen. Ja. Das sind dann aber nicht, dass man so ein Rechenzentrum im Weltraum schießt, sondern das sind Satellitenkonstellationen, die untereinander kommunizieren und wo es bestimmte Gründe gibt, warum das im Weltraum besser ist, als auf der Erde zu machen. Ja, das wird also möglicherweise ein Zukunftsthema. Dann gibt es Themen, die weit in der Zukunft erst stattfinden, aber zum Beispiel Bergbau von Asteroiden. Ja, es gibt ja Asteroiden wie zum Beispiel Psyche, die haben so viel Platin und Gold, dass der Wert, wenn man das jetzt in aktuellen Werten rechnen würde, höher ist als das gesamte Bruttoinlandsprodukt. Also praktisch die gesamte Wertschöpfung auf der ganzen Welt ist geringer als ein so ein Asteroid. Und davon gibt es eine ganze Menge. Da gibt es auch möglicherweise seltene Erden und andere wertvolle Stoffe. Also das ist sicher auch ein Thema. Dann die Besiedlung vom Mars, kann man natürlich fragen, wofür braucht man das überhaupt, ja? Aber ich will das jetzt mal von der ökonomischen erstmal auf ein bisschen eine philosophische Ebene legen. Die gleiche Frage haben wahrscheinlich auch manche Menschen gestellt, als vor 70.000 Jahren die ersten Menschen aus Afrika losgezogen sind und dann Stück für Stück die ganze Erde besiedelt haben. Da gab es bestimmt auch ein paar, die haben lieber auf dem Baum gesessen und haben geguckt, was die Savanne so bringen mag für uns. Und dann gab es andere, die waren abenteuerlustiger, vielleicht entdeckungsfreudiger, vielleicht auch manchmal aus der Not heraus. Auf jeden Fall, die sind dann in die Welt gezogen. So ist es immer eigentlich. Da könnte man auch die Frage stellen, warum bleibt ihr nicht da in Afrika? Was treibt euch jetzt dahin? Ja, das ist der erste Mensch, der auf Mount Everest war, der hat auch gefragt, was willst du überhaupt auf Mount Everest? Warum willst du da hin? Und da hat er gesagt, weil er da ist. Ja, das war seine Antwort. Oder der Hermann Ober, der deutsche Raumfahrtpionier, der hat gesagt, ein Mensch, der diesen Drang in sich spürt, zu entdecken, zu erobern und so weiter, dem muss man das gar nicht erklären. Aber der das nicht in sich spürt, dem kann man es auch nicht erklären, weil der wird es sowieso nie verstehen. Das klingt jetzt ein bisschen allgemein, aber ich sag mal, es gibt ja noch einen anderen Aspekt, der dem Musk wichtig ist und den der Musk immer betont. Irgendwann wird wieder ein Asteroid auf die Erde aufprallen, ja, ein großer, so wie das ja auch, das wissen ja die meisten, dass die Dinosaurier dadurch auch letztlich dann ausgestorben sind und fast alles leben. Das wird wieder passieren. Wann, wissen wir alle nicht, ob in 1 Million Jahre oder in 1000 Jahren schon oder in 500 Jahren, aber dass es wieder passieren wird, ist klar. Und ob es dann irgendeinen Bruce Willis gibt wie ein Armageddon, der dann rechtzeitig noch hoch in letzter Sekunde das alles so ablenkt oder sprengt, wissen wir auch nicht so sicher. Und da sagt der Musk, es wäre doch schade, wenn die schöne Flamme des menschlichen Bewusstseins, die in kosmischen Dimensionen ja erst eine Mikrosekunde alt ist, wenn die erlöscht und es gibt kein menschliches Leben mehr im Universum. Deswegen sagt er, können wir uns nicht auf einen Planeten verlassen, sondern wir müssen eine multiplanetare Spezies finden und als ersten Schritt müssen wir den Mars besiedeln. Das ist der eigentliche, glaube ich, tiefste Hintergrund, dass er einfach dieses Risiko sieht und sagt, das war nie in der Menschheitsgeschichte möglich, einfach technisch die Erde zu verlassen. Und jetzt ist es das erste Mal vom Technischen her möglich und wir müssen es möglichst schnell machen, weil wir wissen nicht, wann es passiert. Wir wissen aber eins, sowas wie die Besiedlung vom Mars, ja, das wird hunderte Jahre dauern. Ja, das kann man nicht in ein paar Jahren machen. Bis dann auch vielleicht zu einer Mars-Kolonie wirklich eine gewisse Unabhängigkeit von der Erde hätte. Ja, das würde hunderte Jahre dauern. Also fangen so schnell an, wie es geht und der Zeitpunkt dafür ist jetzt. Das ist so die Argumentation von Musk.
Es ist spannend, wie sich da so eigentlich so das Bewusstsein auch geändert hat, weil im Zuge dieser Mondlandung gab es ja eine unglaubliche Zukunftseuphorie, diese ganze Science-Fiction-Literatur. Gab ja dann auch diese Idee Marslandung 1981, glaube ich.
Genau.
Und also das war ja so, würde ich mal sagen, aber das können Sie ja besser sagen, aber war so vollkommen klar eigentlich im Bewusstsein, jetzt sind wir auf dem Mond, dann sind wir mal in 20 Jahren auf dem Mars und dann gucken wir mal und so. Also das war so die allgemeine Perspektive, und als das dann alles so in die Brüche gegangen ist, ist jetzt so die Idee, wenn man dann so den Musk reden hört von der multiplanetaren Spezies, dann denken wahrscheinlich immer noch 98% der Menschen, obwohl er schon so viel gereicht hat, unglaublicher Spinner, multiplanetare Spezies, hahaha, das ist ja jetzt wohl ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt.
Ja, kann man auch verstehen, hätte jeder von uns wahrscheinlich, Sie und ich auch vor 30 Jahren gedacht, wenn man, das war ja so, der Musk, nachdem der seine Firma verkauft hat, damals PayPal, da gibt es die Geschichte in seiner Biografie, da sitzt er mit ein paar Freunden zusammen, so Kumpels, und fragt, was machst du jetzt? Da sagt er, ich denke, meine Aufgabe ist, die Menschheit zur multiplanetaren Spezies zu machen, den Mars zu besiedeln. Da hat er gesagt, du bist ja völlig Banane. Ja? So, das ist auch verständlich, dass Menschen so reagieren. Aber jetzt muss ich vielleicht ein bisschen die Geschichte erzählen, weil ich habe den Robert Cyprien kennengelernt. Das ist der Mann, der den Musk also ganz maßgeblich beeinflusst hat in diesen Zielen. Und ich habe mich mit ihm getroffen und bin auch heute mit ihm regelmäßig im Kontakt, der hat auch das Buch gelesen, und der hat mir was erzählt, was zum Teil auch in den Biografien drin ist, aber was noch mal interessanter war, das halt von ihm selbst im Detail zu hören. Das war ja ursprünglich so, der Musk, der hatte irgendwo gegoogelt, wie weit ist die NASA jetzt mit dem Mars-Ding, und hat festgestellt, da gibt's gar keinen Plan mehr oder nichts. Und dann hat er weiter gegoogelt und ist auf die Mars Society gekommen. Da muss man dazu sagen, die Mars Society, die hat der Robert Cyprien gegründet. Dieser faszinierende Mann, der auch aus der Raumfahrtindustrie kommt, der hat tolle Bücher geschrieben, gibt's leider alle nur in Englisch, wie man den Mars besiedeln kann. Und der hatte zum Fundraising-Dinner eingeladen, was $500 gekostet hat. Und der Musk, der hat aber 5.000 überwiesen, um auf sich aufmerksam zu machen, weil damals kannte den ja noch keiner. Und das ist ihm auch gelungen. Der hat gesehen, der ist ja da, der überweist freiwillig $5.000. Ist interessant, was ist es für einer? Dann haben sie sich kennengelernt. Und dann sagt der Musk, ich will jetzt irgendwie was mit Space, da ist die Zukunft, ich will dazu einen Beitrag leisten. Und dann haben die überlegt, was und wie. Und dann war die Idee, man kauft russische Raketen ein, weil damals mal Russland Raketen kaufen konnte. Und dann hat der Musk in Cyprien gefragt, ja, wie komme ich da jetzt weiter? Und dann hat der Cyprien ihm eine Nummer gegeben von einem Kanzler, hieß der gesagt hat, der hat die Connections, der kennt sich aus, der ist selbst Raketeningenieur, und der hat auch die Connection nach Russland. Da ruft der Musk den an, und er fährt gerade im Cabrio und sagt wieder den gleichen Spruch, ich bin Internetmillionär und möchte die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies machen, ich habe gehört, du kannst mir dabei helfen. Da hat er gesagt, ich fahre gerade im Cabrio und kann jetzt nicht reden. Hat auch gedacht, das ist ein Spinner, der da anruft. Dann hat er gegoogelt, gibt's so einen, der heißt Musk, und gibt's eine Firma, die heißt PayPal? Ja, gibt's, ja, gut. Hat sich dann tatsächlich mit dem getroffen, dann sind die nach Russland gefahren. Ja, und der Musk, der war so ähnlich angezogen wie ich, halt ein bisschen lockerer, und er hat ihn gleich gewarnt, sein Partner, und hat gesagt, Mensch, die nehmen dich nicht ernst, da die Russen ziehen dich mal vernünftig an und mit dem Anzug oder so, aber der hat es nicht gemacht und war dann im Gespräch mit den Russen und hat dann wieder erzählt, ja, ich möchte die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies machen. Und wie haben die Russen reagiert? Die haben den Musk und seinen Partner auf die Schuhe gespuckt praktisch, ja, und haben rausgeschmissen, haben gesagt, das ist ein Spinner, der da kommt. Und dann ist der Musk zurückgeflogen und hat im Flieger dann gesagt, am Laptop, die Rakete müssen wir nicht kaufen, die können wir selbst bauen. Ja. Und da haben die auch erst gedacht, ja, nee, das war damals, aber wenn man denkt, inzwischen, ich habe das ja schon mal genannt, dass der Musk inzwischen der ist, der also alleine mehr Raketen in den Weltraum bringt als alle Länder der Welt zusammen, der die erste wirklich wiederverwendbare Rakete erfunden hat, der die Kosten um 95% reduziert hat, der im 2/3 von allen Satelliten im Weltraum gehört. Da sage ich, das ist zumindest einer, der mal Fakten bewiesen hat, dass er kein Schwätzer ist. Das heißt nicht, dass alles, was er sich jetzt vornimmt, und schon gar nicht in der Zeitdimension, wo der das sagt, planen wird. Aber ich würde schon drauf wetten, wenn der Musk lebt und nicht irgendwann zusammenbricht oder von irgendeinem Verrückten erschossen wird oder so, dass der schon der Erste sein kann, der irgendwann im nächsten Jahrzehnt dann auch auf dem Mars ist. Das halte ich also für absolut realistisch. Mm.
Es kommt ja auch ein bisschen vielleicht daher, das ist ja auch diese, also weil es ja auch eine Frage, warum eigentlich kommt dieser Weltraumkapitalismus jetzt, 2020, sagen sie, fliegen dann die erst zur ISS. Wieso kam der Weltraumkapitalismus dann jetzt? Was ist denn eigentlich die Ursache davon?
Also die Ursache ist Verzweiflung bei der NASA, ja, weil die haben einfach gesehen dann, wir haben ja erzählt diese Geschichte 2011, die bringen ihre Leute nicht mehr allein zur ISS, und dann haben die so als letzten Verzweiflungsakt, da gibt's so ein Wort, mir fällt es nie ein. Das ist irgendwie aus dem Basketball oder so. Kennen Sie den, so ein letzter Versuch, den man macht, wenn es fast aussichtslos ist, ja?
Lucky Shot oder
nicht? Das heißt irgendwas Hail Mary oder so. Ich weiß es nicht, ja? Die Spezialisten jetzt, die
ich
sagen.
Ich kenne mich hier nicht mit Basketball aus. Das kennen wir nicht in Deutschland.
Sind die beiden blöd und wissen es nicht. Aber ja. Viele wissen es ja. Mir entfällt es immer wieder. Muss man nachschauen. Ja. Und das ist so ein Pass, den man macht mal in letzter Sekunde, wenn das Spiel praktisch schon verloren ist. Man sagt, Schaden, setz alles auf eine Karte. Ja. Gelingt aber dir. Da haben die gesagt, das machen wir jetzt. Und geben einfach mal der Musk, machen ein kleines Programm mit einer 500 Millionen, was im Vergleich zum Apollo-Programm, also was in heutigen Werten 300 Milliarden war, natürlich Peanuts waren, hat gesagt, machen wir einen Versuch. Und die Politiker waren sehr skeptisch. Die haben gesagt, ach, diese privaten Raketenliebhaber, damit fahren wir die Sache endgültig an die Wand und das ist das beste Mittel. Also das ist eine Spinnerei. Aber da gab es doch welche in der NASA, die haben gesagt, komm, gib dem eine Chance. Ich meine, wir haben es nicht hingekriegt, dann kann er nichts schaden, versuchen wir es mal. Da war eine Frau auch in der NASA, ich schilder das ausführlich, deren Aufgabe war dann mit dem Musk zusammenzuarbeiten. Sie sagt, jede Woche kamen mindestens 3 Leute ins Zimmer und haben gesagt, du arme Schwein, du tust mir leid, dass du mit den Spinnern zusammenarbeiten musst. Ja. Die hat dran geglaubt. Ja, und dann auf einmal sieht, es klappt, es funktioniert. Ja. Und das war praktisch so, die NASA hat dann halt einfach auch die aus der Verzweiflung heraus gesehen, so kriegen wir das nicht hin und jetzt geben wir den Privaten eine Chance. Als Idee war das schon lange da. Also ich habe ein Buch zitiert vom Cato-Institut in den USA, also marktwirtschaftliches Think Tank. Die haben schon im Jahr 2000 eine Konferenz gemacht, wo sie alles das sagen, das muss privatwirtschaftlich, das muss kapitalistisch organisiert werden, das muss so und so. Die Ideen waren da, aber die NASA hat auch einfach verhindert, dass eine private Launch-Industrie entsteht. Und zwar dadurch, wenn sie Space Shuttle haben und bringen damit Satelliten im Weltraum, hochsubventioniert, ja, vom Steuerzahler, da konnte sich eine private Raumfahrtindustrie nicht entwickeln. Und das Absurde ist, dass wir Europäer genau den gleichen Fehler, den die NASA irgendwann erkannt hat, heute immer noch machen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt private Unternehmen, wie zum Beispiel eine sitzen hier in Berlin, Planet Labs, die sitzen also in San Francisco und in Berlin, hier im Kranzlake. Die haben 200 Satelliten im Weltraum und fotografieren regelmäßig jeden Tag die Erde, können sie bis auf 3,5 Meter auch das Gebäude, wo sie jetzt drin, alles abgebildet. Und wenn sie es noch kleiner haben wollen, die haben noch ein paar große Satelliten, da können sie auf 50 Zentimeter. Das verkaufen die an Privatfirmen, aber auch an Staaten. Und jetzt hat die Europäische Kommission ein Programm, das Copernicus-Programm mit Sentinel-Satelliten, die sowas Ähnliches machen. Aber die geben es dann kostenlos weiter. Ja? Und das stinkt denen natürlich. Ja? Du bist hier ein Unternehmen und du machst das 10-mal billiger, als der Staat das kann. Aber der Staat subventioniert es und gibt es kostenlos, ja, in Wahrheit natürlich bezahlt vom Steuerzahler, weiter. Und da haben die natürlich so einen Hals. Ja? Und das war damals das Gleiche auch, ja, mit der NASA. Und die haben irgendwann dann doch so einen Shift gemacht und haben gesagt, also wir, was Private machen können, sollen Private machen und nur was die nicht können, das macht der Staat. Das war auch nicht so richtig konsequent durchgehalten in den USA, aber das war schon Paradigmenwechsel und den haben wir in Europa nicht hingekriegt. Und deswegen stehen wir auch so schlecht da. Also nur noch mal eine Zahl. Wir haben im letzten Jahr in Europa 8 Raketen in den Weltraum gebracht. 8 Stück. Ja, und der Musk 162. Ja. Und allein das neuseeländische Unternehmen Rocket Lab von Peter Beck heißt ja der Gründer. Der hat auch nicht studiert und nichts. Das war so tatsächlich so ein Bastler-Typ. Ja. Der hat heute ein Unternehmen, das hat im letzten Jahr 21 Raketen in den Weltraum gebracht. Ja, mit 100% Erfolgsquote. Das heißt 3-mal mehr als die ganze staatliche Raumfahrt in Europa. Und das verstehe ich nicht, warum man nicht einfach mal abschaut. Ja, ich kriege die Frage öfters gestellt, was sollen wir anders machen? Ich sage, guck doch einfach mal ab und lernt aus dem, was die gemacht haben. Das ist ja in anderen Politikbereichen auch so. Ja, ich meine, das ist ja wie eine Asylpolitik. Da gibt es Länder wie Dänemark, die haben das erfolgreich gelöst. Und hier wir denken uns jetzt das aus oder das oder die Regelung. Mensch, guck's doch einfach ab, kopier's doch, kopier's von denen, die es können. Selbst die Chinesen, die sind schlauer. Ja, ich meine, da ist zwar die ganze Raumfahrtindustrie überwiegend staatlich noch, also stärker als in den USA, aber sogar der Xi Jinping, der ja eigentlich dafür steht, wieder mehr Staat und weniger Markt in den letzten 10 Jahren, selbst der hat es erkannt und hat dann vor 10 Jahren eine Initiative gehabt für private Raumfahrtindustrie. Inzwischen gibt es in China 440 private Raumfahrtunternehmen. Ja? So, weil die halt gesehen haben, die bewundern auch den Musk und SpaceX und andere Firmen, dass es so läuft. Und warum machen wir es nicht auch so und sagen, wir gucken das einfach ab, wir lernen. Es ist doch dusselig, wenn man alle Fehler selbst immer machen muss. Warum lernt man nicht denn aus den Fehlern, die andere gemacht haben?
Ein Punkt dabei ist ja so ein bisschen die Frage, wie groß kann eigentlich diese Raumfahrtindustrie noch werden? Sie haben das vorhin angesprochen, es steht ja jetzt im Raum dieser Börsengang von SpaceX, wo es dann darum geht, bis zu 1 Billion Euro und was weiß ich alles. Also wo ja eine unglaubliche Erwartung jetzt drin steht, dass das ja offenbar die gesamte Weltwirtschaft auch total prägen könnte.
Ja, also es gab schon vor ein paar Jahren die Vorhersage, ich habe das dann zitiert, von ein paar Investmentbanken, dass sie sagen, der erste Internet Billionär, also ich meine jetzt deutsche Billionen, in Amerika heißt es ja Trillion, ja. Also der erste Trillionär wird aus dem Space-Bereich kommen. Da haben noch alle gelacht, das war vor ein paar Jahren. Der Musk ist relativ nah dran. Der hat im Moment 800 Milliarden geschätztes Vermögen. Ja? Das heißt, da fehlen noch 200. Ja? Und dann ist das eingetreten. Und tatsächlich der Börsengang, den er plant, soll auf einer Bewertungsgrundlage von 1,5 Billionen, also wieder europäische Billionen Dollar erfolgen. Das ist natürlich mit dem absolut irren Faktoren. Also ich vermute, es wird wieder ein KGV von ein paar hundert, so wie bei Tesla oder so, ja. Aber ich glaube, man muss, auch wenn man sich andere Unternehmen anschauen, also ich habe ja 2 von genannt, zum Beispiel Rocket Lab oder Planet Lab. Wenn Sie sich da mal die Charts angucken, die haben im letzten und vorletzten Jahr jeweils ein paar 100% zugelegt. Da ist viel Fantasie noch dabei, weil die machen keine operativen Gewinne, ja. Also da ist eine hohe Erwartung dabei. Aber ich glaube, dass das Thema unterschätzt wird. Ich merke das auch oft, wenn ich so meine Vorträge halte über das Thema, dass die Leute dann sagen, Mensch, ich wusste das alles gar nicht. Ich dachte, das ist irgendwie Mars und was weiß ich, Science Fiction. Das ist ja doch schon näher und realistischer, als man denkt. Und ich glaube, da wird der Börsengang, wenn der kommt, man weiß ja nicht, wenn der Trump zwischendrin irgendwelche Zollspinnereien ausheckt und der Kapitalmarkt geht runter, dann wird der Börsengang auch so jetzt nicht stattfinden können. Also das weiß man nicht. Aber wenn er stattfindet, dann wird das natürlich auch rein im Bewusstsein der Leute mal, aha, das wertvollste Unternehmen der Welt und kommt aus dem Space-Bereich. Ja? Das hätte ja niemand gedacht vor kurzem noch.
Yeah. Und was macht es so wertvoll? Also wo ist da die Fantasie? Was könnte diese Weltraumtechnologie und so weiter wirklich wirtschaftlich auch verändern? Also sozusagen jetzt nicht nur, wie gesagt, wir fliegen zum Mars, weil es uns Spaß macht.
Ja, das ist das große Problem. Und das ist, sagen wir, jetzt kommen wir eigentlich zum Kern von meinem Buch. Dass ich sage, ohne private Eigentum auf dem Mond, dem Mars und Asteroiden wird diese nächste Stufe, wo es dann auch ökonomisch sinnvoll wird, nicht machbar sein. Weil man kann das nicht staatlich jetzt finanzieren, so eine Geschichte. Also ja, eine Marslandung, ja, aber nicht jetzt 50.000 oder gar 1 Million Menschen anzusiedeln oder eine Stadt auf dem Mond zu bauen. Das ist ausgeschlossen, dass man das staatlich finanzieren kann. Und es wäre auch wahrscheinlich nicht mehr wünschenswert, das staatlich zu machen. Also brauchst du Anreize, ökonomische Anreize. Ja? Und ich habe mir ein paar Fragen gestellt für das Buch. Die erste, jetzt nehmen wir mal an, da gelingt wirklich so eine Kolonisierung da leben, ob das ja 10.000 Menschen sind oder wie viel auch immer, wie sollen die sich wirtschaftlich organisieren ohne private Eigentum? Ja, ich meine, es gibt auf der Erde kein Land, was ohne private Eigentum an Grund und Boden funktioniert. Und da, wo es das nicht gibt, da ist zumindest so, dass du das dann für 50 oder 70 Jahren leasen kannst oder Erpacht, so wie jetzt in Vietnam oder in China, was jetzt komplett kein Eigentum gibt, das ist in Nordkorea. Und jetzt die Vorstellung, dass wir sagen, okay, das Wirtschaftssystem auf dem Mars soll dann nordkoreanischer Art sein. Das ist doch so absurd, dass man das nur mal zu Ende denken muss und dass eigentlich klar ist, das kann nur kapitalistisch funktionieren. Das heißt, du musst die Möglichkeit haben, Grund und Boden auch zu kaufen und zu handeln. Ja, und das ist meine These, da ich sage, man wird die ganzen Ideen, die der Musk hat, Kolonisierung vom Mars oder jetzt kommt erstmal Mond und so, das wird nicht möglich sein, wenn es nicht ein ökonomisches Fundament hat. Das hat schon der Werner von Braun, der deutsche Raketenpionier, der ja auch hier maßgeblich ihr Apollo-Programm gestaltet hat, der hat nach Apollo als erst gesagt, nach der Mondlandung, was muss man machen? Er hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwie sehen, wie man damit Geld verdient und es wirtschaftlich macht, was ganz logisch ist, ja, weil der Anreiz für Apollo war ja praktisch dieser Systemwettbewerb zu zeigen, wer ist zuerst da, wer ist die Nummer eins, ja. Und wo das erreicht war, war ja auch sofort die Luft raus, da ist man noch fünfmal weitere Mal zum Mond geflogen und dann war erst mal Ende. Das heißt, du brauchst dir für alles irgendwo ein Incentive und einen Anreiz und das kann nur im wirtschaftlichen Bereich sein. Deswegen ist mein Buch im Kern, das ist das 10. Kapitel von dem Buch, ein Plädoyer für private Eigentum. Und das Problem ist, wir haben einen Weltraumvertrag von 1967, wo geregelt ist, dass Staaten kein Eigentum im Weltraum erwerben dürfen. Nicht an Himmelskörpern, aber auch nicht an Grund und Boden. Das ist definitiv verboten. Wo die Meinung der Juristen auseinandergehen, ob das Privatleuten erlaubt ist oder nicht, ja, weil da steht nichts von drin. Und da gibt's manche, die leiten so indirekt ab und sagen, naja, was der Staat nicht darf, dürfen Private erst recht nicht. Da gibt's aber auch andere Juristen, die sagen, nö, wenn nichts von drin steht, was nicht verboten ist, ist erlaubt und das ist erlaubt. Und das ist aber ein Streit unter Weltraumjuristen praktisch.
Es gibt Weltraumjuristen, die gibt's ja.
Naja, es gibt Weltraumjuristen, die in Fachzeitschriften darüber publizieren. Das nimmt normal keiner wahr. Ich habe das jetzt erstmal ein bisschen größerem Maß öffentlich gemacht. Und da gibt's welche, die also auch die Meinung vertreten, dass das ist möglich. Aber ich sage, es ist halt unsicher und solange das unsicher ist, fehlen die wirtschaftlichen Anreize. Da bin ich jetzt nicht der Erste, der das merkt, sondern ich sage es mal ein Beispiel, Asteroid Mining, also Bergbau für Asteroiden. Da gab es auch schon Firmen, die das machen wollten und die haben dann Lobbyarbeit betrieben in den USA zu dem Thema. Der Ted Cruz, den Sie auch wahrscheinlich kennen, der war da führend in der Lobbyarbeit. Und das Ergebnis war, dass es dann Executive Orders gab vom Obama und auch vom Trump, wo gesagt wird, wenn du jetzt zum Beispiel auf Asteroiden Bergbau betreibst und nimmst die Sachen an dich, ist es nicht zwingend ein Verstoß gegen den Weltraumvertrag. Da haben zwar die Russen und die Chinesen protestiert, haben gesagt, ja, das ist es doch, aber die haben halt gesagt, ich meine, wer fliegt denn zu Asteroiden und baut da Platin ab, wenn es hinterher heißt, das gehört dir gar nicht, du musst jetzt, das ist nämlich die andere Theorie, gleichmäßig verteilen, besonders an die Entwicklungsländer, die selbst gar nicht dahin kommen können. Das ist die Gegenmeinung. So, da wurde schon eine gewisse Grundlage geschaffen und dann gab es von der NASA den Artemis Accord, wo den 60 Länder unterschrieben haben und da wurde praktisch so als Zwischenschritt, da hat man nicht jetzt erlaubt, was ich sage, Grund und Boden zu erwerben auf dem Mond oder auf dem Mars, sondern man hat jetzt aber gesagt, ihr könnt Bergbau treiben und könnt auch so Sicherheitszonen abstecken. Ja, klar, wenn du jetzt da Bergbau betreibst, musst du ja irgendwo abgrenzen, dass da nicht jeder kommt und nicht bei stört. Und das ist natürlich schon ein fließender Übergang zum Privateigentum, weil so ein Bergbau, das ist ja nicht nach einem halben Jahr beendet, sondern es dauert vielleicht 20 Jahre. Und wenn du dann da was absteckst und das ist jetzt hier Safety Zone, und, ja, also so versuchen sich praktisch die USA ein bisschen da durchzumogeln, weil der Weltraumvertrag nicht ganz klar ist und Rechtsgrundlagen zu schaffen. Aber ich sag, die eigentliche Rechtsgrundlage, die geschaffen werden muss, ist wirklich, dass du Grund und Boden in Besitz nimmst und handeln kannst. Und mein Vorschlag ist konkret, dass ich sage, wem soll das gehören? Logischerweise dem, der erstens fähig ist, dahin zu kommen. Warum soll einem was auf dem Mars gehören, der nicht mehr fähig ist, dahin zu kommen? Und zweitens, der dann auch fähig ist, zu entwickeln. Und wenn jetzt der Musk zum Mars kommt, dem soll nicht der ganze Mars gehören. Aber sagen wir ein Beispiel, eine Fläche, sagen wir in der Größe von Singapur. Singapur passt 200.000 Mal rein auf die Fläche vom Mars. Also das heißt, da ist für 199.999 andere noch genauso viel Platz und Chancen da. Jetzt nimmt der das in Besitz und fängt dann an, dass sich dann ein Handel mit Grundstücken entwickelt. Der kann das zum Beispiel als REIT, das sind Real Estate Investment Trusts, an die Börse bringen als Beispiel, ja, oder auch ein direkter Handel mit Grundstücken. Das klingt jetzt fantastisch, aber so war es ja auch in den USA, wo der Westen besiedelt worden. Dann haben die Leute auch für ein Apfel und ein Ei praktisch oder sich das angeeignet, ja, ein Grundstück quasi entwickeln konnten. Und dann gab es welche, die spekulativ auch das gekauft haben. Sie kennen ja bestimmt den Film oder viele auch den Zuschauern, spielen mir das Lied vom Tod. Hm. Da gibt es doch den einen, diesen Farmer, der dann irgendwo in der Wüste, der nennt es noch Sweetwater, die lachen alle aus, der Idiot, Sweetwater, der kauft da mitten in der Wüste, ist der blöd. Nee, der wusste, da ist Wasser in der Nähe und die Eisenbahn wird aber vorbeifahren müssen und hat spekuliert, dass es im Wert steigen wird. Jetzt hat er sich verspekuliert, weil der Eisenbahnunternehmer hat ihn dann, wie das so im Film ist, seine Familie erschießen lassen. Also ist nichts draus geworden, das ist eine Spekulation. Aber der Grundgedanke war ja richtig. Und das würde natürlich auch passieren, in dem Moment, wenn Eigentumserwerb möglich ist auf dem Mond oder auf dem Mars. Gar nicht, dass die Leute sagen, ich will da selbst jetzt hin, sondern die kaufen Grundstück und erwarten, wie Leute die Kryptowährung kaufen oder Gold kaufen, dass es an Wert steigen wird. Und das sind so, das klingt jetzt alles wie Science Fiction, aber ich sage, anders wird es gar nicht möglich sein, das zu finanzieren.
Na, das ist, klingt für Deutsche auch immer sehr nach Science Fiction, auch wenn man jetzt hört, 1,5 Billionen, da sagt man, oh, die spinnen ja die Amis und so. Das ist ja aber das Gleiche auch wie mit KI, wo wir jetzt immer hören, ja, jetzt hier, wie viele 100 Milliarden diese Top-US-Unternehmen in KI investieren. Also das ist ja offenbar jetzt der Zeitgeist, der da so aus dem Silicon Valley kommt, ist dieses in völlig neuen, anderen Dimensionen zu denken, die uns hierzulande also vollkommen fremd sind.
Ja, wir erfinden dann lieber, es gibt ja dieses Bild da wieder. Ja. Haben Sie überhaupt so einen richtigen, ist das da festgemacht oder so?
Ja, ja, genau. Das ist natürlich, ist ja hier alles rechtskonform. Genau,
das ist ja so praktisch, wir haben auch was erfunden. Und auch wir haben durchaus auch was zu bieten. Also die ESA, die hat 2021 ganz stolz drauf, also die Europäische Raumfahrtagentur, das Zertifikat für Gender-Gleichstellung bekommen. Also da sind die richtig stolz. Und Deutschland hat auch ein eigenes Programm, wie man Behinderte in den Weltraum bringen kann. Hat man jetzt auch gemacht. Ich habe da nichts dagegen. Ich meine, ich habe selbst ein Buch geschrieben über erfolgreiche Menschen mit Behinderung, also will mich nicht drüber lustig machen. Nur, ich sag mal, wenn du nicht mal eigene Raketen hast, um die in den Weltraum zu bringen und konzentrierst dich auf Gendergleichstellung und wie man Behinderte in den Weltraum bringen kann, dann ist das Denken doch ziemlich klein im Vergleich zu einem Musk.
Mhm. Zum Abschluss, jetzt gibt's ja dieses Artemis-Programm, also die relativ konkret die Idee, auf den Mond zu fliegen, was auch in Deutschland kaum merkwürdigerweise wahrgenommen wird. Da ist aber jetzt SpaceX ein bisschen draußen. Ne? Was erwarten Sie denn davon? Was steht denn jetzt so unmittelbar eigentlich vor der Tür in der Raumfahrt?
SpaceX ist jetzt doch wieder drin, ja, und da muss ich einen Hintergrund erzählen. Die Amerikaner haben unglaubliche Angst jetzt, dass die Chinesen zuerst auf dem Mond landen. Und das könnte auch passieren. Die Chinesen haben das konkret für 2030 geplant. Und da war erst so die Einstellung, ich weiß noch vor ein paar Jahren, wo der Musk so getwittert hat, sollen die doch als Zweiter auf dem Mond, wen juckt's, wir sind als Erster auf dem Mars. Ja, das war so dessen Einstellung. Der neue NASA-Chef, der denkt da anders drüber, das ist der Isaac Mann, der auch ein Freund ist von dem Musk. Und der hat jetzt das Unternehmen Blue Origin, also das ist das Unternehmen von dem Jeff Bezos und SpaceX, zu sich zitiert und gesagt, das war, ich glaube, am 17. Januar das Gespräch und hat gesagt, so, ihr müsst jetzt helfen, weil wir müssen jetzt zum Mond demnächst und ihr müsst da mitmachen. Ja? Und da hat der Musk jetzt, was ich ein bisschen schade finde im Grunde genommen, gesagt, okay, Mars bleibt weiter das Ziel, aber das müssen wir jetzt mal verschieben. Das findet jetzt erst in 7 Jahren statt. Wir müssen jetzt zum Mond. Und das führe ich drauf zurück, dass die NASA einfach gesagt hat, komm, wir nehmen dich jetzt hier in die Pflicht. Ja? Der Musk hat gesagt, okay, dann helfe ich jetzt da mal mit. Mars bleibt auf dem Plan, wird aber ein paar Jahre verschoben. Und das heißt, da werden jetzt auch Blue Origin, also von den Bezos und SpaceX mit eingebunden, weil dieses Raketensystem, was die NASA über Jahre entwickelt hat, also SLS heißt es, ja, das ist so teuer, das kostet wahrscheinlich dann für einen Flug $4 Milliarden. Das ist also wieder ein absoluter Staatswahnsinn und das hat auch bisher nicht funktioniert, ist jetzt wieder verschoben worden. Ich hoffe, dass es dann irgendwann doch mal funktioniert. Also in der Raumfahrtindustrie, da gibt's so, die lachen die aus, die nennen SLS, die nennen das so Senat Launch System, weil das so alles nach den Prioritäten vom amerikanischen Senat gebaut ist. Und der Isaac Mann, muss man sagen, ist ein kluger Typ, der neue NASA-Chef. Der ist selbst Milliardär, hat ein interessantes Hobby. Er hat die größte Sammlung von privaten Kampfjets auf der Welt. Wofür er die braucht, weiß ich nicht, aber das ist halt sein Hobby. Und er war auch schon im Weltraum, ich glaube 40 Millionen oder so hat er bezahlt, damals mit dem Musk, war der auf der ISS gewesen. Ja. Und der Trump, es gab dann Zeit, wo der Trump und der Musk sehr nah waren, dann hat der Trump den nominiert als NASA-Chef. Und dann gab es doch den Stress zwischen Musk und Trump. Und da hat der Trump dann gesagt, nee, den mache ich doch nicht zum NASA-Chef als Vorwand, weil der hat mal für die Demokraten gespendet und das habe ich jetzt rausbekommen. Was auch stimmt, aber der hat auch für die Republikaner gespendet. Der eigentliche Grund war, der wollte nicht, dass ein Freund von Musk da hinkommt. Und dann haben die sich jetzt ja wieder ein bisschen angenähert, der Musk und der Trump. Und dann ist der Isaac Mann doch zum neuen NASA-Chef gemacht worden. Ja. Übrigens lustig, wenn Sie den mal googeln, der hat so Ohren, die stellen im 90 Grad, also Milliardär, also für die Ohren Angleiche wollte er jetzt kein Geld ausgeben, lieber für die Kampfjets. Ja, das Nächste, jetzt erstmal den Mond umkreisen, bevor da gelandet wird. Dann zweitens, dass wieder Menschen landen, aber dann nicht so wie damals, landen, Fahne reinstecken und wieder zurück, sondern dann eine Siedlung bauen, eine Mondbasis bauen. Und dann auch zum Beispiel, es geht um Wasser zu gewinnen auf dem Mond. Ja, das gibt ja da auch auf dem Mond Wasser, nur dass das halt gefroren ist. Und das ist sehr wichtig, weil klar, Wasser braucht man immer zum Leben und das jetzt von der Erde hier hochzubringen, ob das jetzt zum Trinken ist oder zum Waschen oder was weiß ich, aber vor allen Dingen auch, um Raketentreibstoff draus herzustellen, weil sie können Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten und dann haben sie Raketentreibstoff. Also deswegen ist Wasser extrem wertvoll auf dem Mond, auch auf dem Mars und auf Asteroiden. Und vielleicht sogar wertvoller als das ganze Platin, was es da gibt. Und das wird auch oft übersehen, dass, ja, wenn man so über so Themen spricht wie Bergbau auf dem Mond oder Asteroiden, dann sagen die Leute, Mensch, ist doch zu weit weg und ist zu teuer, weil die immer im Hinterkopf die Idee haben, wir müssen es zur Erde bringen. Das ist Quatsch, das wird nur ausnahmsweise gewinnen jetzt bei Platin oder bei seltenen Erden. Nee, das wird da oben gebraucht, einfach weil es zu teuer ist. Du kannst nicht das ganze Wasser jetzt zum Mond bringen oder auch wenn du dann große, sagen wir mal, Solarpanels baust oder so. Du wirst versuchen, die Rohstoffe da zu gewinnen auf dem Mond oder auf den Asteroiden und wirst dann halt da industriell die Sachen fertigen und nicht jetzt auf der Erde und dann erst in die Umlaufbahn schicken.
Herr Ziedelmann, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Ja.
Das Buch Weltraumkapitalismus kommt am 17. März raus. Also wen das interessiert, wir haben es Ihnen natürlich verlinkt. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie uns gewogen, liebe Zuschauer.